ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wegen des Gaza-Krieges hat US-Präsident Biden mit Israels Regierungschef Netanyahu telefoniert. Israel hat offenbar militärische Ziele in Syrien angegriffen und heute trifft sich die Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein zu Gesprächen über eine Unterstützung des Landes gegen Russland. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 19. März um 7 Uhr. Im Nahostkonflikt haben die Bemühungen um eine Feuerpause wieder Fahrt aufgenommen. US-Präsident Biden hat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu telefoniert, um ihn von einer Bodenoffensive gegen die Stadt Rafah abzubringen. Aus Washington, Isabel Karas.
Biden habe Netanyahu gebeten, schon in den kommenden Tagen ein Team nach Washington zu entsenden. Teil der Delegation sollen Vertreterinnen und Vertreter des Militärs, von Geheimdiensten und humanitären Organisationen sein. Dabei gehe es aus amerikanischer Sicht darum, eine Alternative zu der von der israelischen Regierung geplanten Militäroffensive in Rafah zu finden. Das teilte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, nach einem Telefonat zwischen Biden und Netanyahu mit, dem ersten seit einem Monat. Der israelische Ministerpräsident hat die Entsendung zugesagt, obwohl er eine andere Sichtweise auf eine mögliche Rafah-Offensive hat als Biden, so Sullivan. Der US-Präsident hatte die israelischen Pläne dafür zuletzt häufig kritisiert. Sullivan wiederholte nun, dass eine Bodenoperation in Rafah ein Fehler wäre, der weitere unschuldige Menschen das Leben kosten würde. Er sagte, es gäbe andere Wege, die Hamas zu bekämpfen. Die israelische Delegation soll Ende dieser oder Anfang kommender Woche in Washington eintreffen. Biden und Netanyahu hätten vereinbart, in den nächsten Tagen und Wochen in engem Kontakt zu bleiben. Berichte, wonach der Ton zwischen ihnen angespannt gewesen sei, wies Sullivan zurück.
Der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad ist unterdessen zu Verhandlungen in Katar eingetroffen. Morgen reist außerdem US-Außenminister Blinken nach Saudi-Arabien, um dort Gespräche über eine Feuerpause zu führen. Syrien hat israelische Raketenangriffe auf militärische Ziele in der Nähe der Hauptstadt Damaskus gemeldet. Die Luftabwehr des Landes habe die israelischen Raketen abgefangen, meldet das syrische Verteidigungsministerium. Allerdings seien Sachschäden entstanden. Auch aus dem Gazastreifen gibt es wieder Berichte über israelische Luftangriffe. Dabei seien in der Stadt Rafah und anderen Orten mindestens 20 Menschen getötet worden, so die palästinensische Gesundheitsbehörde. Israel hat nach eigenen Angaben beim Einsatz im und um das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt 40 Kämpfer der islamistischen Hamas getötet. 200 Terrorverdächtige seien festgenommen worden. Die EU-Staaten haben sich auf Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland geeinigt. Der Außenbeauftragte der Union Borrell sprach von einem soliden Kompromiss. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Demnach dürfen von den Maßnahmen betroffene radikale israelische Siedler nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Ihre Konten und Vermögenswerte in der EU werden eingefroren. Nach der politischen Einigung der 27 Außenministerinnen und Minister heute in Brüssel sollen die Sanktionen in den kommenden Tagen wirksam gemacht werden. Der Bau von Siedlungen im Westjordanland und Gewalttaten extremistischer Siedler gegen Palästinenser gelten als Hindernisse bei den Bemühungen um eine Friedenslösung im Nahostkonflikt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte, es sei zentral deutlich zu machen, dass der Siedlungsbau und die Gewalt radikaler Siedler nicht im Einklang mit internationalem Recht stünden. Gegen die radikal-islamische Hamas und ihre Vertreter hat die EU schon mehrmals Strafmaßnahmen verhängt. Die Hamas selbst wurde von der EU vor rund 2 Jahrzehnten als Terrororganisation eingestuft.
Und damit sind wir beim Krieg gegen die Ukraine. Da wollen zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärs heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein erneut über die weitere Unterstützung des Landes beraten. US-Verteidigungsminister Austin hat die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe dazu eingeladen. Zu der Gruppe gehören auch Deutschland und Großbritannien. Jörg Schwarte aus Berlin mit den Einzelheiten.
Mehr Waffen für die Ukraine. Unter dieser Überschrift treffen sich am Vormittag die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein, um weitere Militärhilfen für Kiew zu organisieren. Auf Einladung der USA waren im April 2022 in Ramstein erstmals Vertreter aus 50 Nationen zusammengekommen, um westliche Waffenhilfe zu beschließen. Für Deutschland reist heute Verteidigungsminister Pistorius an. Sein Ministerium kündigte an, dass Pistorius sich vor Ort über einen deutschen Beitrag zur Ukraine-Unterstützung äußern werde. Zuletzt hatte Kanzler Scholz beim Treffen des Weimarer Dreiecks, der Dreierkoalition aus Polen, Frankreich und Deutschland, in Berlin eine neue Initiative angekündigt. Danach sollen ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschafft werden, und zwar auf dem gesamten Weltmarkt. Scholz hatte dazu mit seinem französischen und polnischen Amtskollegen eine sogenannte Fähigkeitskoalition für weitreichende Raketenartillerie vereinbart. Die neue Koalition soll heute im Rahmen des Rammstein-Treffens gebildet werden.
Russlands Machthaber Putin ist in der Ukraine ja schon seit der Annexion der Krim vor 10 Jahren eine viel gehasste Person. Er wird von den Menschen dort auch häufig als Witzfigur verspottet. Sein Kopf wird als Essen serviert und sein Gesicht ist auf Fußmatten und Toilettenpapier oder in Kloschüsseln zu sehen. Eine Kneipe von Krimtataren in Kiew hat sogar eine ganze Anti-Putin-Toilette gestaltet. Andrea Beer hat sich das stille Protestörtchen angesehen.
Erfan Kudusow steht in der Toilette seines kleinen Restaurants in Kiew. Zufrieden schaut er auf die Putin-Bilder in der weißen Kloschüssel. Dann demonstriert er eine pinkfarbene Klobürste mit Putin-Kopf. Das ist ein Unikat, betont er und lacht. Die Toilette des Restaurants Yalta sei ein Museum, so der 55-Jährige. Und er zeigt auf die grüne Uniform eines bei Kiew getöteten russischen Invasionssoldaten. Diese hängt hinter Plexiglas an der Wand, neben russischen Notizen, die in Butscha gefunden wurden, oder einem antiquierten, klobigen, schwarzen Apparat. Das ist ein Telefon aus dem Zweiten Weltkrieg. So etwas benutzen sie, aber nicht nur für Kommunikation. Sie schließen Strom an diese Maschine an. Damit foltern sie auch Menschen. Die Familie des Krim-Tataren wurde auf Anweisung des sowjetischen Diktators Stalin 1944 von der Krim aus nach Zentralasien deportiert. Nach der ukrainischen Unabhängigkeit kehrt der politische Aktivist, Galerist und Restaurantbetreiber auf die Krim zurück, die er nach der russischen Besatzung der ukrainischen Halbinsel wieder verlassen muss. Seine Kontakte dorthin sind geblieben. Praktisch niemand, der mir nahesteht, hat an diesen sogenannten Wahlen teilgenommen. Die, die in staatlichen oder kommunalen Institutionen arbeiten, wurden unter Androhung von Entlassung gezwungen, etwas zu unterschreiben, dass sie teilnehmen. Außerdem mussten sie ihre Teilnahme mit dem Smartphone aufzeichnen. Mit anderen Worten, es handelt sich um Zwang bei diesen angeblich freien Wahlen. 2014 beginnt Russland unter Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine. Und seitdem wird der verhasste Diktator als Witzfigur verspottet. Restaurants servieren seinen Kopf. Und in Großstädten wird an vielen Ecken Toilettenpapier mit Putin-Konterfei verkauft. Das läuft seit Jahren gut, so die Verkäuferin an diesem Souvenirstand, auf dem sich die Toilettenrollen stapeln. Eine kostet umgerechnet etwa 1,20 Euro. Putin, verschwinde, steht auf dem Toilettenpapier, so die Verkäuferin. Also höflich übersetzt, fügt sie hinzu. Nicht erst seit dem russischen Großangriff haben Anti-Putin-Motive Konjunktur. Putin-Figuren in gestreifter und orangener Häftlingskleidung. Putin als Angeklagter in Den Haag. Putin als Papppuppe, auf die man schießen kann. Wladimir Putin wird in der Ukraine oft mit Hitlerbart und Frisur als Putler dargestellt. Eine Mischung aus Putin und Hitler. Zudem zieren zahlreiche Putler-Motive Hauswände, Checkpoints, T-Shirts, Aufkleber oder Fußabstreifer. Der homophobe russische Machthaber wird auch gerne als grell geschminkter Clown in Regenbogenfarben dargestellt. Das ist alles nur Marketing, findet die Kiewer Studentin Valeria Matsyuk. Aber zu Putin hat auch sie eine klare Meinung. Putin ist ein sehr schlechter Mensch, der wirklich sehr viele schreckliche Dinge getan und einen Krieg begonnen hat. Viele Menschen in der Ukraine haben diesen Horror erleben müssen. Auch Kinder, Mütter, Söhne, alte Menschen oder Tiere. Es ist schrecklich. In der Anti-Putin-Toilette im Kiewer Restaurant Yalta legt Erfan Kudusow unterdessen seine Hand auf einen meterhohen Stapel rot gebundener Bücher. Die große sowjetische Enzyklopädie, die vor rund 100 Jahren erstmals veröffentlicht wurde. Die Fakten darin seien mit verfälschender Propaganda kombiniert, denn darin seien die Russen wahre Meister, so Erfan Kudusow, der in Russland Jura studiert hat. Nun zum Angenehmen, fährt Erfan Kudusow fort und geht aus der Toilette ins Erdgeschoss des Restaurants, wo krimtatarische Kunst an den Wänden hängt. Er tritt dabei auf die vielen Gesichter Putins, die auf dem Fußboden kleben, und grinst. Putin in meinem Kopf, das ist so, wie es in diesem Museum ausgedrückt ist. Ja, wir haben ihn dort in die Toilettenschüssel geklebt und auch in Form einer Klobürste. Das ist sein Platz und einen anderen gibt es nicht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.